Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982 18884 und wir liefern die Antworten. Nach dem ersten Spiel des noch so jungen Jahres, der SVW in Leipzig mit über 5000 mitgereisten Fans, die sehr, sehr stimmgewaltig und laut waren, am Ende aber das Ergebnis nicht ändern konnten. Mit 4:2 verlieren die Bremer die Partie und die Frage, die wir heute vor allem diskutieren, ist, ob dieses Ergebnis nun an den vielen individuellen Fehlern lag, die von den Bremern gemacht worden sind, oder am Ende auch der Gegner ausschlaggebend war, der sehr spielgewaltig daherkam. Diskutieren wir im Nachspieldeich mit euch. Moin und Happy New Year an alle, die das hier hören. Schön, dass ihr auch 2025 wieder mit am Start seid. Auch für dieses Jahr gilt, wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt eure Fragen und Kommentare an die 0160 9821 dreimal die 8 und die 4 und wir sprechen dann drüber. Heute mit am Start der Mann, der gestern wahrscheinlich eine Energy-Dose nach der anderen in der schieren Hand zerdrückt hat, ganz einfach, weil er es kann. Mein Deichstuben-Kollege Daniel Kutheus. Moin Daniel!
Hallo, guten Tag, grüß dich, grüßt euch an alle, die das hören und ja, in der Tat, Energy-Dosen bei RB Leipzig, Überraschung, allgegenwärtig, also wirklich überall im Medienraum, mehrere große Kühlschränke mit der gesamten Produktpalette und oben auf der Pressetribüne kam auf einmal eine junge Frau mit so einer Art Bauchladen und ich dachte, die will irgendwie durch und sagte, nee, möchten Sie was haben? Und dann war da wieder alles voll mit Red Bull drin. Da habe ich dann aber dankend abgelehnt. Ich habe zwar einen genommen, aber mir den dann tatsächlich für später aufgespart, weil flatterig wollte ich während des Spiels dann ja auch nicht sein.
Bunkern geht immer. Ich meine, den brauchst du wahrscheinlich noch. Ist englische Woche. Das nächste Spiel ist gar nicht so weit weg.
Kommt nicht um, wobei ehrlicherweise, no offense, aber mein Lieblingsgetränk ist das nicht und wird es auch nie werden. Da bevorzuge ich dann doch den guten alten Kaffee, wenn es ums Wachmachen gilt.
Ja, und dann habe ich mir auch gedacht, du bist gar nicht so der Typ Dosendrücker, ne? Du bist ja eher so der nüchterne Analytiker auf der Pressetribüne, oder?
Ja, also es ist selten, dass ich da irgendwie Bierbänke schmeiße oder irgendwie Oberkörper blank ziehe.
Das sparen wir uns dann auch für den Sommer, wenn es vielleicht in Richtung Europa geht. Aber da sind wir ein bisschen weit von entfernt, zumindest wenn wir mal so auf die Spielanalyse schauen. Wir gehen mal direkt rein in die sportliche Einordnung, schlage ich vor. Henry hat uns geschrieben und bringt uns die Partie so auf den Punkt. Moin. 2 von 4 Gegentoren, leider bodenlos verteidigt heute. Ich habe eine über weite Strecken gute Bremer Mannschaft gesehen. Gegen Heidenheim und Augsburg müssen die Punkte her. Dann sind wir wieder auf Kurs. Liebe Grüße, Henry. Ja, sag mal, hast du das auch so empfunden oder denkst du, da ist eine Portion Optimismus zu viel im Spiel bei Henrys Bewertung?
Ja, das ist, finde ich, bei dem Spiel schwierig genau auf den Punkt zu bringen, weil einerseits waren wirklich gute Elemente im Bremer Spiel dabei, da bin ich bei Henry, gerade so in der ersten halben Stunde, mit den Aktionen auch nach vorne, allen voran natürlich das wunderbare Tor von Mitchell Weiser, für mich die schönste Kombination des Spiels, also Werder hat grundsätzlich gezeigt, dass gegen so einen Gegner auch was gehen kann. Jetzt kommt aber das große Aber, was den Gesamteindruck dann doch ziemlich wieder einreißt. Die von dir ja auch schon angesprochenen individuellen Fehler haben die Mannschaft dann einfach echt in Schlingern gebracht und am Ende dafür gesorgt, dass da eben nichts zu holen war bei RB. Und ich finde persönlich, wenn sich individuelle Fehler in dieser Häufigkeit aneinanderreihen, dann hat das natürlich auch Einfluss auf das Spiel der gesamten Mannschaft, sodass ich Bauchschmerzen habe zu sagen, das war eine richtig gute Leistung. Sie sind dann nicht untergegangen, das nicht, aber vielleicht sind wir da auch ein bisschen verwöhnt von den Auftritten, gerade zum Ende des vergangenen Jahres, aber wirklich überzeugt hat mich die Bremer Mannschaft in Leipzig auch nicht.
Das heißt, du sagst, die hätten an guten Tagen auch dagegen halten können, durchaus.
Ja, das hat ja die Hinrunde unter anderem gezeigt. Da gab es, wenn wir jetzt Top-Teams nehmen, das 2:2 gegen Leverkusen und auch ein 2:2 gegen Stuttgart. Also vor diesem Leipzig-Spiel musste keiner Angst haben, oh Gott, da gibt es eine richtige Reise, weil diese Bremer Mannschaft einfach in sich sehr gefestigt wirkt. Und ich finde, das war auch gestern in Ansätzen zu erkennen. Du darfst sie aber eben gegen diese Teams wenige, am besten überhaupt keine individuellen Fehler leisten. Und wenn du es so wie Werder dann in Leipzig im Grunde vor den ersten drei Gegentoren auf ziemlich eklatante Art und Weise machst, ja, dann wird das bestraft und dann verlierst du da irgendwie auch den Tritt und kommst in dieses Spiel nicht mehr so richtig rein. Sie haben sich dann zwar dagegen gestemmt, das sagte ich vorhin mit, die haben sich nicht abschießen lassen, überhaupt nicht. Also das war jetzt auch nicht bitterböse, aber insgesamt von der Leistung her dann eben doch zu wenig, um da Punkte mitnehmen zu können, was man dieser Mannschaft grundsätzlich in diesem Jahr absolut hätte zutrauen können.
Ja, dann blicken wir doch mal auf die Stärke des Gegners auch und bewerten die. Das hier habt ihr uns zu RB geschickt. Hallo ihr Lieben, ein Leipzig mit Xavi ist für Werder leider eine Nummer zu groß. Und dazu war Leipzig ein Gegner, der mehrmals von außerhalb des Strafraums aufs Tor schießt. Ja, und da waren echt dicke Dinger dabei. Mal geht der Ball direkt rein, mal wird er abgefälscht. Fernschüsse bei Werder seit Jahren Mangelware. Warum? Ich bin keiner, der einen Sieg gegen Leipzig verlangt, aber so eine Übermannschaft war das heute nicht. Nein, Werder war zu schwach, wie man sich beim 1:0 in dem Einwurf hat vorführen lassen. Oh mein Gott. Und mit Simmons hat Ole Werner scheinbar nicht gerechnet, oder? Und bei aller Lobhudelei um Zetti, heute haben wir ohne Keeper gespielt, das war heute gar nichts. Man kann immer verlieren, aber man darf sich nicht selbst schlagen. Lebenslang grün-weiß. Ja, da waren einige Punkte drin, fangen wir an mit dem vermeintlichen Leistungsgefälle. Also Leipzig ist eine Champions-League-Mannschaft, Werder eben nicht. Das heißt im Grunde, das Ergebnis darf aber auch nicht erschüttern. Ich will noch mal auf diesen Punkt raus. Du hast ihn eben ja schon im Grunde gemacht. Aber ist es so, dass man eben reingeht in solche Spiele und dann am Ende jetzt auch nicht in Gram versinkt?
Niklas Stark hat das hinterher im Gespräch ganz gut auf den Punkt gebracht. Auf die Frage, ja Mensch, 2:4 zum Start ins neue Jahr. Jetzt sind wir auch am Start einer englischen Woche. Ist das jetzt irgendwie ein Rucksack? Könnte euch das einen Knacks geben sogar? Und da sagte er, ja, so sinngemäß, Leute, wir müssen da die Kirche auch im Dorf lassen. Wir sind kein Meisterschaftsaspirant. Wir müssen jetzt auch nicht jedes Spiel gewinnen. Und da kann man eben auch gegen einen Gegner wie Leipzig verlieren. Und die Offensivstärke dieses Gegners ist ja eben schon angeklungen. Ob es jetzt Xavi war, ob es der bärenstarke Šeško war vorne im Sturmzentrum. Nusa hatte da in der zweiten Halbzeit noch ein Solo. Openda ist brandgefährlich. Also das ist wirklich Highspeed-Fußball, den die da vorne auf den Rasen bringen können. Und da bekommen in der Bundesliga, wenn Leipzig in dieser Form auftritt, alle Mannschaften Probleme. Und ja, wenn dann eben so wie bei Werder noch individuelle Fehler dazukommen, die das Ganze noch mehr auf den Weg bringen, ja, dann hast du eben irgendwann keine Chance und dann ist das nicht zu verteidigen. Ja, zu Xavi nochmal, vergessen hat Ole Werner den ganz sicher nicht. Der hat nämlich vorher während der Pressekonferenz vor dem Spiel darauf hingewiesen, dass es da einige Rückkehrer bei Leipzig gibt, neben David Raum, dann nämlich auch Xavi. Ja, und der hat eindrucksvoll gezeigt, dass er zu den besten Kickern der Bundesliga gehört. Und Werder hat das schmerzhaft zu spüren bekommen.
Okay, also Ole Werner war natürlich eingestellt auf diesen doppelten Leipziger Torschützen. Du sagst aber gerade, es war ja eben nicht nur der eine, sondern die haben starke Spielertypen. Aber es wäre jetzt ja ein Trugschluss zu denken, dass der Trainer die nicht auf dem Schirm hat.
Ja, das wäre auch, der macht ja seinen Job nicht richtig. Ja. Also klar hat er den auf dem Schirm. Und natürlich sind die Vereine untereinander immer darüber informiert, wie so das Lazarett beim kommenden Gegner aussieht, welche Spieler zurückkehren könnten, für wie viele Minuten die eventuell schon wieder Luft haben und so weiter. Deswegen sind andersrum die Trainer ja auch immer bemüht, aus ihrer Startaufstellung ein Staatsgeheimnis zu machen, so rum, um da eben diesen minimalen Vorteil, den man vielleicht daraus hat, diesen Informationsvorsprung nutzen zu können. Aber um ehrlich zu sein, das ist alles so gläsern. Also, dass eine Mannschaft die andere in der Bundesliga, ob jetzt taktisch oder personell, wirklich überrascht, äußerster Seltenheitswert. Und in Leipzig ist Werder definitiv nicht überrascht worden.
Es waren beeindruckende Tore tatsächlich, die wir da gesehen haben. Das war ja auch ein Punkt gerade, ja, dass hier gesagt wird, außerhalb des Strafraums kommt da so ein Gewaltschuss. Die Fernschüsse bei Werder seien seit Jahren Mangelware. Warum verbunden mit dieser Frage, Daniel, wenn du mal drauf schaust, kannst du das tatsächlich so unterschreiben? Und woran liegt's, dass Werder eben nicht so einen Strich ins obere Eck hinkriegt?
Ja gut, ich glaube, wenn wir dieses Tor von Šeško nehmen, das 3:1 dann ja kurz nach der Pause, absolutes Traumtor. Also wo man in dem Moment, wo der Ball den Fuß verlässt, im Stadion schon das Gefühl hat, ja, der geht rein. Also eine wahnsinnige Flugbahn. Das ist aber natürlich auch ein Sonntagsschuss. Also ich würde auch mal unterstellen, dass ein Šeško, wenn der 10-mal so zum Abschluss kommt, jetzt auch nicht 8 bis 9-mal das Ding so versenkt. Also das vielleicht vorweg, um so ein bisschen den Vorwurf rauszunehmen. Das kann bei Werder keiner. Was man anmerken kann, ist, dass Distanzschüsse im Bremer Spiel nicht das bevorzugte Stilmittel sind. Die Mannschaft sucht da immer eher ja, die Tiefenräume, den Gang bis an die Grundlinie, um dann eben mit Flanken für Gefahr zu sorgen oder eben Räume in der Tiefe zu finden. Und das hat sich andererseits ja auch bewährt. Ich glaube, es sind, müsste man mich jetzt korrigieren, aber ich meine, es sind 10 Tore nach Flanken aus dem laufenden Spiel heraus, die Werder bisher an 16 Spieltagen erzielt hat. Also das Mittel funktioniert. Da jetzt pauschal zu sagen, es ist ein Riesenproblem, dass wir aus der Distanz für zu wenig Gefahr sorgen, sehe ich ehrlicherweise nicht. Mhm.
Ja, und was für ein Traumtor das von Šeško war, hat man übrigens auch gesehen. Kleiner Seitenaspekt an der Reaktion von Kloppo, der auch im Stadion war und der wirklich eine sensationelle Mimik dazu hatte. Also auch selbst überrascht war, was für ein tolles Tor er da gesehen hat. So zumindest kam das rüber. Gut, jetzt wollen wir bei Leipzig nicht über den grünen Klee loben und nur bei denen bleiben, sondern wir wollen auf die eigene Leistung vermitteln. Mehr schauen. Natürlich, dazu sind wir da im Nachspieldeich. Und da sind wir dann auch schon bei Zetti. Hätte da mehr gehen können bei genau diesen Toren, die sehr kraftvoll und überraschend daherkamen? Oder war er schlichtweg machtlos?
Also ich nehme den bei jedem einzelnen Gegentor völlig raus. Ich weiß auch nicht, klang eben in der Sprachnachricht an, Werder hat ohne Torwart gespielt. Das teile ich so nicht. Ich fand Zettis Leistung in Leipzig absolut ordentlich bis gut. Der hält in der zweiten Halbzeit auch noch 2-3 Bälle, die die Mannschaft vor noch Schlimmerem bewahren. Der ist gleich in der Anfangsphase nach diesem Freistoß, Flanke, was auch immer das genau war, von David Raum hellwach, immer wieder versucht, mit seinen Abwürfen und Abschlägen Zug ins Spiel zu bringen, für Tempo zu sorgen. Also in meinen Augen hat es an dem ganz bestimmt nicht gelegen, dass in Leipzig nichts ging. Und die individuellen Fehler, die wir jetzt ja schon mehrfach angesprochen haben, habe ich bei ihm auch nicht gesehen. Also Zetti in meinen Augen in Leipzig kein Faktor, der diese Niederlage erklärt.
Ah, okay. Also da gehen nämlich einige nicht mit. Da kam zum Beispiel folgender Beitrag. Zetti eine 3? Niemals. Sorry. Ein Keeper, der sich zweimal nicht bewegt und der mindestens 2 Haltbare kassiert hat, kann man keine 3 geben. Aber da hast du ja gerade mit aufgeräumt und gesagt, du siehst diese Leistung anders und bewertest sie dementsprechend auch konträr. So, hören wir mal rein, wie unser Deichstubenfreund Tobi Escher auf die Partie blickt. Hier ist seine verbale Kunst der tiefen Räume.
Die Nachspieldeich-Taktikanalyse mit Tobias Escher.
Das neue Jahr startet für Werder Bremen mit einem kleinen Dämpfer und das hat durchaus auch mit der Abwehr zu tun. Leipzig hat sich einen relativ guten Plan zurechtgelegt, wie sie Werder knacken können. Wie so viele Gegner hat Leipzig dafür gesorgt, dass Werder auf dem Feld ein Mann-gegen-Mann-Spiel hat. Marco Rose hat extra seine Formation umgestellt, damit sie wie Werder in einem 5-2-3 spielen. Sogar entstanden in der Anfangsviertelstunde überall auf dem Feld Mann-gegen-Mann-Duelle. Dann jedoch hat Leipzig Kampel immer wieder in die Abwehr zurückgezogen, sodass sie mit einer Viererkette aufgebaut haben und sie hatten dann praktisch gar kein Mittelfeld mehr. Sie hatten eine 4-1-5-Formation, 4 Spieler hinten und 5 ganz vorne. Ihr Ziel war es, Werder in die Länge zu ziehen und dafür zu sorgen, dass hinten in der Abwehr überall wirklich 1-gegen-1-Duelle entstanden sind. Also dass Šeško gegen Friedl gespielt hat, dass Stark gegen Simmons spielen musste und dass Jung gegen Openda spielen musste. Und dann hat Leipzig ganz simpel gespielt. Sie haben einfach den direkten Ball in den Sturm gechippt und haben dann geguckt, dass sie dort den Ball halten und dann ein 1-gegen-1 gewinnen. Und das hat Werder ihnen leider manchmal zu einfach gemacht, nämlich, dass sie hinten diese 1-gegen-1-Dinger verloren oder nicht angenommen haben. Es hat sicherlich nicht geholfen, dass Friedl bereits nach 11 Minuten gelb gesehen hat. Aber dann, die Art der Gegentore ist dann doch sehr schläfrig gewesen. Also beim 0-1 nach einem Einwurf, da den Zweikampf nicht aufnehmen und das Nicht-Einrücken von Köhn. Vor dem 1-2 war es dann auch wieder ein Fehlpass und auch wir sind Friedl und Jung nicht aggressiv rausgerückt, um den Zweikampf einzugehen. Genauso wenig beim 1-3 und dann war das Spiel auch schon beendet. Werder hat ansonsten eine gute Leistung gezeigt, offensiv schöne Kombinationen, aber mit solchen Abwehrfehlern wird es dann schwierig und Leipzig hat auch gezeigt, wie man die höhere individuelle Klasse nutzen kann, wenn man einen guten Matchplan hat, indem man halt immer wieder diese 1-gegen-1-Duelle provoziert.
Ein verschnupfter Tobi Escher, danke dir, dass du uns das durch die zur Nase analysiert hast. Daniel, heißt das nun, der Gegner muss Werder einfach nur in die Länge ziehen und schon ist Unruhe und Unsicherheit im Spiel?
Es ist auf jeden Fall ein Mittel, das funktionieren kann. Das hat man in Leipzig gesehen. Grundsätzlich sind die Leipziger aber jetzt auch nicht die erste Mannschaft, die das gegen Werder in dieser Form probiert hat. In dem Fall ja wirklich mit großem Erfolg. Es gab aber auch schon andere Spiele, in denen Werder ja eine passende Antwort darauf gefunden hat und sich besser präsentiert hat. Also ich glaube nicht, dass das jetzt quasi die große Entschlüsselung des SV Werder Bremen war. Wo die Mannschaft definitiv ansetzen muss, ist die Performance im Zentrum. Also im Mittelfeld, wirklich rund um den Mittelkreis. Da gab es auch in Leipzig wieder Ballverluste. Einer hat dann ja direkt zum Gegentor geführt, zum 2:1, als Senelin den Ball ja zwar elegant gekonnt durch die Beine laufen lässt, weil er damit einen Mitspieler bedienen will. Das Problem war nur, dass da gar keiner stand, sondern ein Leipziger und dann eben der Konter losrollte. Diese Ballverluste tun weh. Und ja, selbst wenn nicht alle in Leipzig dann zum Totalschaden geführt haben, aber sie sorgen natürlich immer wieder für einen Bruch im Spiel. Du musst anstrengende Meter in die eigene Defensive gehen. Das kostet Kraft, das kostet nach hinten raus, dann entsprechend auch Konzentration. Also da muss Werder wirklich gucken, dass die Fehlerquote runtergeht. Da nehme ich neben Senelin in Leipzig tatsächlich auch Jens Day mit rein, den ich ein bisschen besser fand, aber gemessen an dem, was wir in dieser Saison von ihm schon gesehen haben, auch nicht so stark, wie wir ihn alle haben möchten rund um den SV Werder. Also da gibt's definitiv Luft nach oben und das ist, gerade wenn du mit so einer Mittelfeld Formation aufläufst wie Werder und dann ja auch offensiv ausgerichtet bist, einfach tödlich in der Vorwärtsbewegung, da die Bälle zu verlieren. Da können in manchen Situationen die Verteidiger gar nicht mehr so wirklich gut aussehen.
Ja, wenn wir da auf der Suche nach der passenden Antwort sind und du sagst, also da muss man konzentrierter zu Werke gehen, frage ich mich auch, welche Optionen hat Werder eigentlich, vielleicht auch nochmal mit Spielern von der Bank, so ein Alviero, kann der da helfen? Gibt es eine mögliche Umstellung, die man in den Blick nehmen sollte, die Sinn machen würde, um da ein bisschen mehr Stärke reinzubringen? Oder ist Alviero da tatsächlich dann auch zu unerfahren, um da entsprechend kraftvoll aufzutreten?
Grundsätzlich finde ich, dass man bei aller Kritik jetzt nach dem Leipzig-Spiel an, wenn wir bei Lien und Stay bleiben, bei den beiden nicht vergessen sollte, was die bisher wirklich für eine gute Saison spielen, gerade in Kombination als Duo. Also diesen Vertrauensvorsprung, den haben sie sich erarbeitet und den sollen sie auch tunlichst behalten. Also ich würde mich klar dagegen aussprechen, da jetzt ohne Not, also Verletzungen oder ähnliches, Umstellungen vorzunehmen, weil diese Mannschaft ja grundsätzlich funktioniert. Leipzig war jetzt kein besonders super guter Auftritt, okay, mit dem entsprechenden Ergebnis. Es ist aber auch ein Champions-League-Teilnehmer und ein Top-Team der Bundesliga, was das Ganze wieder ein bisschen relativiert. Also ich erwarte persönlich nicht, dass Ole Werner da an seiner Stammbesetzung schraubt, schon gar nicht im Zentrum, weil das ein sehr, sehr sensibler Bereich ist im Spiel. Und ich würde es selber auch nicht tun. Also dafür haben Stay und Lien bisher einfach zu gute Spiele in dieser Saison gemacht. Und dann alles sofort immer über den Haufen zu werfen, wenn es einmal nicht klappt, geht in meinen Augen eher nach hinten los, als dass es wirklich einen Impuls bringt. Das würde ich da schon über einen längeren Zeitraum beobachten.
Also Ruhe bewahren, das kann Ole Werner ja besonders gut. Schauen wir mal auf die Abwehr. Marco Friedl bereits in der 11. Minute mit der gelben Karte. Und bezüglich seiner Personalie hat sich der Schoko Bremer zu Wort gemeldet, der ja schon nach dem letzten Spiel im Nachspiel, da ich die Abwehr neu sortieren wollte. Hören wir mal rein, was für einen Vorschlag er diesmal hat.
Moin vom Schoko Bremer aus Kiel. Ja, erstmal herzlichen Glückwunsch an unsere Fans. Ihr habt mehr Stimmung mit 5000 Fans gemacht als Leipzig mit einem fast vollen Stadion. Traurig, der Haufen, aber ist egal. Gut. Ja, ich betone das nochmal. Marco Friedl ist nicht der Abwehrchef, sondern Niklas Stark. Der muss in die Mitte, weil er seine Stärken genau in der Mitte hat. Friedl links und dann ist mir das mittlerweile fast egal, wer da rechts spielt. Weil Pieper und Malatini, die haben alle ihre Stärken, bloß nicht Veljkovic. Weiß auch nicht, warum der denn auf einmal Abwehrchef geworden ist, beziehungsweise in der Mitte gestanden hat. Ich sage da schon fast nichts mehr zu. Also nochmal, Niklas Stark in die Mitte.
Ja, Friedl hat gestern von dir eine 5,5 bekommen und sah deiner Meinung nach wiederholt nicht gut aus. Das deutet ja darauf hin, dass du dem Schoko Bremer vielleicht recht gibst. Wäre Werder stärker mit Stark in der Mitte und würde eine Neuanordnung der Abwehr Sinn machen, deiner Meinung nach?
Also gegen Heidenheim werden wir sie ja definitiv sehen, weil Friedl gelb gesperrt fehlt am Mittwochabend. Da würde ich tatsächlich mich auch dafür aussprechen, Niklas Stark in die Mitte zu stellen, weil er das gut kann, weil er das bei anderen Vereinen und bei Werder ja auch schon gespielt hat und mit seiner Art auf dem Platz sehr ruhig, umsichtig, andererseits aber auch bissig und zweikampfstark eigentlich prädestiniert ist für den Job. Grundsätzlich würde ich die Bremer Abwehr nicht neu sortieren, denn mir geht das immer ein bisschen zu schnell, dass man Spielern, die dann einmal wirklich neben sich stehen, und das war bei Friedl in Leipzig ohne Frage so, sofort alle Qualitäten abspricht und sagt, er ist kein Abwehrchef und am besten noch, wieso ist er überhaupt Kapitän? Ich finde, Marco Friedl spielt bisher wirklich eine gute Saison für Werder Bremen und hat mit seinen Auftritten im Abwehrzentrum maßgeblich dazu beigetragen, dass die Mannschaft nach jetzt 16 Spieltagen starke 25 Punkte auf dem Konto hat. Und da jetzt irgendwie dran zu schrauben, ähnlich wie beim Thema Mittelfeld, das ist mir einfach viel zu viel Aktionismus. In Leipzig, das gehört eben zu diesem Spiel dazu, sah ja nicht gut aus. Sicherlich gehemmt durch die frühe gelbe Karte, was dann in so einem Duell mit Šeško einfach wirklich ein Hemmschuh ist. Der fordert dich in jedem Zweikampf bis aufs Äußerste. Und da kannst du natürlich nicht mehr so hingehen, als wärst du nicht vorbelastet. Und das hat der Leipziger gnadenlos ausgenutzt. Dazu kamen falsche Entscheidungen bei Friedl. Also absolut richtig und erklärbar, dass der in der Kabine geblieben ist. Gegen Heidenheim hat er jetzt ein Spiel Zwangspause, aber gegen Augsburg wird der wieder ganz normal als Kapitän im Abwehrzentrum stehen und das ist auch richtig so.
Ich glaube, Šoko Bremer stellt auch gar nicht generell seine Leistung in Frage, denn er hat sich ja, wie gesagt, vor dem Leipzig-Spiel auch schon mal dazu geäußert. Ihm geht es vielmehr darum, dass er Friedl links sieht und denkt, dass er da stärker agieren kann. Denkst du, links ist er gut aufgehoben grundsätzlich?
Ja, ist die Frage, wie man das angeht, also von welcher Seite man drauf guckt. Stark in der Mitte kann ich mir erstmal vorstellen, Punkt, weil der auch ein guter zentraler Innenverteidiger ist. Friedl auf der linken Seite kann ich mir hingegen nicht so gut vorstellen, weil wenn wir uns an die Zeiten erinnern, als er da gespielt hat, da war das noch der, ich nenne es mal alte Marco Friedl, der so jeden zweiten, dritten Spieltag auch mal einen mittelschweren Bock drin hatte. Und ja, eben einfach ein Unsicherheitsfaktor sein konnte für das Spiel. Und in meinen Augen hat der sich stabilisiert und ist wirklich zum Leistungsträger bei Werder geworden, seit er in der Zentrale steht. Und deswegen sehe ich ihn da am besten aufgehoben. Auch wenn es natürlich, ja, ich sag mal so, der Besetzung der Dreierkette eine gewisse Unwucht verleiht. Weil so hast du für die linke Seite, wenn Friedl dafür rausfällt, im Grunde nur Anthony Jung als Linksfuß. Und für rechts hast du Stark und Pieper und Malatini, eigentlich auch Veljkovic. Also hast du da ein ziemliches Übergewicht. Aber ich glaube trotzdem, an der Besetzung der Dreierkette wird sich auf Sicht bei Werder nichts ändern.
Okay, hören wir doch mal rein, was Ole Werner übrigens zur Rolle von Marco Friedl gestern auf der PK auf deine Nachfrage hin gesagt hat.
Ja, das ist bitter, weil er unser Kapitän ist. Natürlich fehlt er, aber es ist auch normal. Also auch gerade als Innenverteidiger, früher oder später in der Saison passiert es ja meistens, dass man mal fehlt. Deshalb ja, müssen wir normal mit umgehen, haben genug Jungs, die das auch gut spielen können. Wenngleich, wie gesagt, Marco natürlich ein sehr wichtiger Spieler ist. Und ja, es war der Grund, warum er in der Halbzeit ausgewechselt wurde, weil uns klar war, dass wir ja gerade auch vor dem Hintergrund eines Rückstandes nach wie vor in Situationen kommen werden, wo Dynamik drin ist, wo Leipzig umschalten kann. Und dann brauchst du hier einfach auch die Möglichkeit, vielleicht nochmal ein taktisches Foul zu ziehen als Innenverteidiger.
Ja, also gelb-rot gefährdet spielt es sich eben nicht gut. Für Friedl war das die fünfte gelbe Karte. Also gegen Heidenheim am Mittwoch wird er fehlen. Und wir sind dann mal gespannt, wie Ole Werner aufstellen wird und welche Option er da zieht. Stark sehen wir in der Mitte. Das ist irgendwie so die logische Konsequenz. Mal gucken, was er dann rechts und links macht. So, wir bleiben in der Abwehr. Schauen auf das Debüt der neuen Nummer 29, Issa Kabore. Der kam in der 67. Minute aufs Feld, ausgeliehen von Manchester City, allerdings ohne Kaufoption, aber mit dem eigens erklärten Willen, sesshaft werden zu wollen. Sven hat dazu eine Frage. Mir persönlich erschließt sich die Leihe ohne Kaufoption von Kabore nicht. Ein Spieler, der weitgehend über die gleichen Stärken und Schwächen verfügt wie Derek Köhn, der es aber bei all seinen bisherigen Stationen nicht geschafft hat, bleibenden Eindruck zu hinterlassen. In Klammern, sonst hätte Werder den wohl auch kaum bekommen. Habt ihr da mehr Infos, was diese Leihe soll? Ja, ein spannender Punkt. Kabore bisher ja eher der Typ mit Hang zum Umzugskarton. Was verspricht sich Werder von ihm? Vor allem ja ohne die Kaufoption, Daniel.
Naja, das ist in meinen Augen ganz einfach. Das ist, wenn man so möchte, der klassische, ich will nicht sagen Spieler, um ein Loch zu stopfen, vielleicht drücke ich es anders aus, wenn Olli dem Mann den Verein nicht auf eigenen Wunsch leihweise jetzt verlassen hätte im Winter, wäre Issa Kabore nicht gekommen. Also da ging es in erster Linie mal darum, den Kader nominell, was so die einzelnen Planstellen angeht, komplett zusammen zu behalten und nicht irgendwie mit einem Kopf weniger die zweite Saisonhälfte angehen zu müssen. Und den Kabore hat Werder schon länger auf dem Zettel, den wollten sie im vergangenen Sommer gerne schon ausleihen von City. Damals ist die Entscheidung dann aber pro Benfica Lissabon gefallen und die Bremer Scouts, ja, beschäftigen sich schon lange mit diesem Spieler und finden den spannend, sehen in ihm Qualitäten, die die Werder weiterhelfen, weiterbringen können. Und jetzt war die Gelegenheit günstig zu sagen, okay, der spielt bei Benfica nicht so viel, wie er selber und City sich das wünscht. Wir brauchen jetzt einen, weil der Mann nach Belgien gegangen ist. Okay, das ergibt sich, das machen wir jetzt. Ohne Kaufoption ist immer so eine Sache, klar, aber auch Olivier Demann ist ohne Kaufoption weg, also wird im Sommer wieder auf der Matte stehen. Und dann ist das wie immer, da muss man gucken, was passiert, was Antwerpen vielleicht mit dem vorhat, wie Caboret sich in diesem halben Jahr jetzt bei Werder präsentiert, weiß man ja nicht. Vielleicht schlägt er ja voll ein und man sagt, also wenn man den irgendwie kaufen kann, macht das bloß. Das muss man abwarten, aber nochmal, das war jetzt kein von langer Hand geplanter Wintertransfer, sondern eher eine Reaktion auf den Abschied von Olivier Demann, was diesen Transfer für mich komplett nachvollziehbar macht.
Ja, dann lass doch mal schauen, wie hat er sich gestern gemacht bei seiner Premiere? Ihr habt geschrieben, positiv aufgefallen ist mir heute Caboret. Das sah für eine Premiere schon sehr interessant aus. Mal sehen, wie er sich entwickelt. Ja, was bringt der mit? Was kann da gehen? Wie hast du ihn bisher erlebt? Konntet ihr zwei vor allem schon näher kennenlernen? Hatte er letzte Woche Mittwoch seinen ersten Arbeitstag?
Genau, der wurde dann ja auch vorgestellt. Da waren die Kollegen vor Ort und haben hinterher berichtet, dass das ein sehr zurückhaltender, höflicher junger Mann ist, der sich freut, in Bremen zu sein. Gut, alles andere wäre so als Eingangsstatement auch irgendwie schwierig, wenn man sich anders vorstellt. Man hat in Leipzig schon gesehen, dass der eine unglaubliche Dynamik auf den Platz bringen kann, dass der also wirklich körperlich schwer zu stoppen ist, wenn der Fahrt aufnimmt. Der hat ja auch von der linken Seite dann mit dem rechten Fuß eine ganz gute Flanke schon in den Strafraum geschlagen. Also das würde ich mal so alles unter dem Prädikat verheißungsvoll verbuchen, ohne da jetzt zu viel reinlegen zu wollen. Aber andererseits spricht das natürlich für sich. Ich glaube, der hat drei Trainingseinheiten mit der Mannschaft gemeinsam absolviert und kommt dann in Leipzig in einem sehr schweren Bundesliga-Auswärtsspiel auch noch direkt zu seinem Debüt.
Ja, ich war überrascht.
Und das eben auch nicht in der 89. Nee. Sondern du hast es eben gesagt, Mitte der zweiten Halbzeit. Also er hat ja auch ein paar Minuten dann sammeln können. Das zeigt ja, dass Ole Werner mit dem, was er von Caboret bisher im Training gesehen hat, so ganz unzufrieden nicht sein kann. Und den werden wir in den kommenden Wochen definitiv noch öfter sehen. Und da können wir alle gespannt drauf sein.
Ja, und wenn du den erstmal perspektivisch nur ein halbes Jahr hast, musst du ja dann auch schnell rangehen, ja. Da hast du nicht die Zeit, irgendwie 3 Monate zu beobachten. Aber ich war trotzdem auch überrascht, genau, dass er schon so früh reinkommt. Körperlich schwer zu stoppen war hier gerade Stichwort. Da denke ich doch schon an den nächsten Mannschaftskollegen, an Oliver Burke, der nämlich genau mit Caboret auch aufs Feld kam. Und der dann in der 90. plus 3 noch das zweite Tor für Werder gegen seinen Ex-Verein gemacht hat. Da habe ich mich gefragt, hätten wir den mal wieder ein bisschen eher auf dem Spielfeld gebraucht? Quasi so ein wertvoller Bulle gegen die Bullen, weißt du? Burki ist ja, wenn der einmal anläuft, auch schwer zu stoppen.
Ja, wenn man auf seine Statistik guckt, bringt das aber nichts, ihn früher auf den Platz zu stellen. Okay. Denn das war gestern sein 4. Pflichtspieltor für Werder. Alles zusammengenommen, also jetzt nicht in dieser Saison war es das 2. Und alle diese 4 Tore hat er nach der 89. Minute erzielt, also mehr Joker geht eigentlich kaum.
Was ist das eigentlich bei dem, dass er immer so Last Minute daherkommt? Also braucht er das?
Offenbar ist das so ein bisschen sein Ding. Gut, jetzt ist natürlich irgendwo auch bedingt durch diese Joker-Rolle in der 5. Minute zu treffen, hat er höchst selten die Gelegenheit zu, weil er da einfach nur auf der Bank sitzt. Aber vielleicht ist es der Fluch der guten Tat, wenn du als Joker funktionierst und deine Tore dann machst, egal wann, er macht es ja nun wirklich bevorzugt ganz, ganz spät in der ultimativen Schlussphase. Dann sagt sich der Trainer natürlich auch, ja okay, den Trumpf, den behalte ich mir doch auch im nächsten Spiel im Ärmel, sprich auf der Bank. Ich selber mag Oliver Burke als Spielertypen auch, weil der sowas Gradliniges hat. Da klappt nicht immer alles, aber du hast schon irgendwie so das Gefühl, vor allem in dieser Saison, in der Vergangenheit war das bei Werder natürlich auch mal anders, aber dass der ja alles auf den Platz lässt und irgendwie einfach Spaß daran hat, gerade da zu sein und das machen zu können, für diesen Verein Fußball spielen zu können. Und auch wenn es am Ende für den Ausgang dieses Spiels in Leipzig natürlich nichts mehr bedeutet hat, aber persönlich hat es mich für ihn sehr gefreut, dass er da seinen Moment hat und ausgerechnet, wie es ja immer so schön heißt, gegen seinen alten Verein dann auch noch trifft.
Und das war ja auch noch so ein bisschen Balsam auf die Werder-Seele und auch nochmal was zu gucken für die mehr als 5000 mitgereisten Fans. Übrigens nochmal ganz kurz zu der Stimmung. Wir hatten es ja eben schon als Wortbeitrag. Da war echt richtig was los, ne? Das war unfassbar laut, was ich da gehört habe.
Ja, hast du es auch wahrgenommen? Ja. Ja, total. Der Gästeblock total voll und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Werder-Fans waren bemüht darum, in Leipzig zu zeigen, ich will nicht sagen, wie wahre Fußballstimmung ja. aussieht, aber du hast in Leipzig schon mit Händen zu greifen, dass das der Fußball da großen Eventcharakter hat. Also das wird schon ziemlich durchorchestriert, so ein Spieltag, was nicht heißt, dass es bei Werder nicht auch Stadionsprecher und Vorprogramm und so weiter gibt. Aber der Club ist dann doch sehr bemüht, mit Vereinslied und allem, also eine Folklore und Tradition darzustellen, die er einfach nicht hat. Und ja. Das wurde mit entsprechenden Gesängen dann auch jeweils aus dem Gästeblock quittiert, was ziemlich unterhaltsam war.
Ja, ich dachte zwischendurch auch, ich bin beim American Football, aber es ist dann.
Ja, ich habe vor allem gedacht am Anfang, als wir auf der Pressetribüne Platz genommen haben, krass, die haben hier Heizstrahler unterm Dach, damit es nicht so kalt ist. Und das waren, mein Handy zeigte irgendwie an, -3, gefühlt -9 Grad. Und das ja, kam in etwa auch hin. Aber waren dann gar keine Heizstrahler, was im Sinne vom Klimawandel ja natürlich auch besser so ist, sondern so fancy Partybeleuchtung, die dann passend zu den Liedern, die auch permanent eingespielt wurden, dann flackerte und so. Ja,
das muss
kann man machen, muss man vielleicht aber nicht.
Ja, genau. Wer aus dem Rotlicht rauskam und zwar ab der 87. Minute aktiv auf dem Spielfeld war Justin Ginmar. Nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder am Start. Ist der wieder voll einsatzfähig oder war das jetzt erstmal so ein erster zarter Versuch? Weil ich erinnere mich beim letzten Mal, da war das ja vielleicht ein bisschen zu früh, ihn zu bringen. Weißt du, als er beim letzten Mal verletzt war? Genau.
Ja, also nach allem, was man so hört und was Werder mitteilt, ist diese Sprunggelenksverletzung im Griff und damit auskuriert. Und jetzt hast du im Grunde das Klassische, der hat jetzt länger nicht gespielt, ist jetzt behutsam wieder ans Mannschaftstraining rangeführt worden. Jetzt hat er die ersten Minuten jetzt gegen Leipzig gesammelt. Ich glaube auch nicht, dass das gegen Heidenheim am Mittwochabend so wahnsinnig viel mehr sein werden, vielleicht ein bisschen. Und rechne dann damit, dass der gegen Augsburg schon wieder ein Kandidat dann für die Startelf sein könnte und sich dann eben mit sehr wahrscheinlich Marco Grill dann um den Posten an der Seite von Marvin Ducksch kloppt.
Also auf dem steilen Weg der Besserung Justin Ginmar. Freuen wir uns drauf, wenn der wieder vollumfänglich aktiv sein kann. Über eine Sache müssen wir noch sprechen, denn da gab es ein paar mehr Nachrichten zu. Das ist deine Notenvergabe. Mike aus Ostfriesland, den erhebe ich hiermit mal zum Klassensprecher. Der hat sich dazu auch geäußert.
Also ich habe jetzt gerade die Noten gesehen und ich weiß ja inzwischen von den Reportern, wie die sich zusammensetzen. Aber ich muss schon sagen, dass ich die doch ziemlich, ja, ein Stück weit zu schlecht bewertet finde. Also klar, Werder hat oft nicht gut ausgesehen, war immer mal einen Schritt zu spät. Zweite Bälle kamen auch nicht so gut an. Aber ich fand eigentlich, dass es gar nicht so schlecht gewesen ist, das Spiel. Also, dass es auch ein, zwei Tore zu hoch war. Und jetzt müssen wir die Punkte gegen die anderen holen.
Und Klaus findet, die Noten geben dieses gute Spiel überhaupt nicht wieder, sondern fokussieren nur auf die Fehler. Das sind Noten, die zu unserem Gladbach-Spiel gepasst hätten. Ja, und wie gesagt, Daniel, es gab noch ein paar mehr Beiträge. Was hältst du denen denn jetzt entgegen?
Ja, ich halte dem entgegen, dass, was ich eingangs schon sagte, dass für mich diese individuellen Fehler am Ende prägend waren. Und wenn wir die Mannschaft durchgehen, hattest du eigentlich kaum Spieler, die ohne diese Fehler geblieben sind. Bei den Einzelnen, bei denen sie dann ja auch entsprechend aufgedröselt worden sind, haben die natürlich klar die Noten nach unten gezogen. Ich habe aber auch andere Spieler, die jetzt nicht den krassen Aussetzer hatten, nehmen wir Marvin Ducksch oder auch Jens Day, einfach nicht als so prägende Figuren empfunden, die in meinen Augen bessere Noten gerechtfertigt hätten. Das ist ja das Schöne an dieser Notenvergabe, man kann danach darüber immer diskutieren und wir haben es tatsächlich bei uns intern in der Redaktion auch gehabt, da gab es einen Fall, wo ein Kollege sagte, noch bevor die veröffentlicht wurden, oh, den, vielleicht können wir das noch anders machen, den habe ich ein bisschen besser gesehen und Anspruch auf Allgemeingültigkeit hat das alles nicht, ich habe das an dieser Stelle ja auch schon mal erklärt, passiert
regelmäßig, dass man am nächsten Tag, wenn man nochmal drauf guckt, sich denkt, oh, vielleicht der dann doch zu gut oder der ein bisschen zu schlecht. Grundsätzlich stehe ich aber voll dahinter, weil ich die Leistung als solches auch von der gesamten Mannschaft nicht als so positiv empfunden habe, wie es bei vielen der Fall gewesen ist. Und so haben sich dann diese in breiter Masse dann ja eben doch weniger guten Noten zusammengesetzt.
Ja, ich fasse mal zusammen. Also Zetti ist der am besten wegkommt mit Note 3. Stark 4,5, Friedel 5,5, Jung 4,5, Weiser 4, Lienen 5, Köhn 5. Ja,
Weiser ist so ein bisschen so ein Fall. Der hat natürlich Macht, dieses Megator. So, hängt aber auch bei 2 Gegentoren hinten maßgeblich mit drin. So, und das ist, zahlt auf dieses Spielergebnis großartig mit ein. Also damit schadet er seinem Team, sodass es in meinen Augen keine 3 oder besser mehr gerechtfertigt hätte. Trifft aber dann eben auch vorne, deswegen ist es keine 5. Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, ich habe die unterbrochen. Bei wem warst du stehen geblieben?
Ja, ich war bei, also Schmied 4,5, Stay 4,5, Gröll 4. Aber ich lasse mich gerne unterbrechen, weil ich will jetzt einfach nur noch mal für die Noten vielleicht noch nicht gelesen haben, also zusammenfassen. Mich hat es ja so ein bisschen an meinen unbeliebten Englischlehrer erinnert, der nie eine 2 gegeben hat und uns damit den kompletten Abi-Durchschnitt versaut hat. Einfach, weil der so streng war. Aber du hast es jetzt gerade begründet.
Weil ihr zu viele individuelle Fehler gemacht habt.
Wahrscheinlich. Es lag an den Schülerinnen und Schülern. Nein, aber klar, du hast jetzt gesagt, wie du die Messlatte anlegst und dass du natürlich immer bei jedem einzelnen Spieler ganz genau hinguckst, sonst wären die Noten ja auch völlig obsolet und würden keine Rolle spielen. Also Marco Gröll vielleicht nochmal mit der Note 4, da habe ich mich so ein bisschen drüber gewundert, weil er hat ja eigentlich in vorderster Reihe seinen Job erstmal ganz gut gemacht, hat dann das 1:1 aufgelegt und dir fehlte da dann die Torgefahr oder woran lag es, dass du ihn ausreichend bedacht hast?
Er macht das super beim Doppelpass, aber das ist tatsächlich so ein Fall, da hätte man wirklich auch über eine halbe oder vielleicht sogar Note besser nachdenken können. Ja, aber was mir bei ihm einfach gefehlt hat, war die eigene Torgefahr. Der spielt vorne im Sturm und der hat sich reingehangen, der hat viele Bälle festgemacht, der legt dieses Weiser-Tor schön auf, alles positive Aspekte. Hat aber eben selber in Richtung Leipziger Tor, was Gefahr angeht, so gut wie gar nichts bewegt und auch viele Duelle verloren. Sodass es für mich unter dem Strich dann eben auch nicht zu einer besseren Note gereicht hat.
Das Schöne ist ja, man kann immer an den eigenen Noten arbeiten und die Gelegenheit ist so nah. Denn das Spiel gegen Leipzig war der Auftakt in die englische Woche. Am Mittwoch geht es zu Hause gegen Heidenheim. Die stehen auf Platz 16, Relegationsplatz, und haben am Wochenende gegen Union gespielt und auch gewonnen, allerdings Union auch mit einer roten Karte. Ich habe mich gefragt, wie kann es in dieser kurzen Zeit bis Mittwoch nun gelingen, dass Werder vor allem diese individuellen Fehler abgestellt bekommt?
Ich glaube, großartig taktisch kannst du natürlich gar nichts machen in der kurzen Zeit. Da geht es jetzt heute, am Tag nach dem Spiel, erstmal um Regeneration und Spielanalyse. Das machen sie immer. Da werden so die prägnantesten Stellen, und ich nehme an, das werden im Leipzig-Spiel die Gegentore, aber auch eigene ordentliche Offensivaktionen sein, der Mannschaft nochmal gezeigt. Da werden grundsätzlich Dinge thematisiert, die nicht gut liefen, die vielleicht ganz gut liefen und dann geht es aber auch direkt weiter. Also mit dem heutigen Tag wird Werder das Leipzig-Spiel abhaken und dann am Dienstag im Grunde sich mit dem Abschlusstraining auf das Heidenheim-Spiel am Mittwoch vorbereiten. Mhm. Also die Zeit ist so super kurz. Einerseits Nachteil, weil du nicht großartig Zeit hast, an deinen Fehlern zu arbeiten. Andererseits aber genauso sehr auch ein Vorteil, weil du eben auch keine Zeit hast, dir darüber den Kopf zu zerbrechen oder irgendwie ihn hängen zu lassen, sondern es geht direkt weiter, Mittwochabend gegen Heidenheim, bessere Leistung zeigen, besseres Ergebnis einfahren und dann spricht am Donnerstagmorgen schon kein Mensch mehr über Leipzig.
Ja, und für ein starkes Rückgrat einfach mal nochmal die besten Szenen aus 2024 zusammenschneiden der letzten Spiele. Dann gehen die gestärkt aufs Feld. Was ist denn dein Tipp?
Ich glaube, das gibt einen Heimsieg. Das wird ein schweres Spiel. Heidenheim jetzt, du hast es gerade gesagt, nach dem Union-Sieg mit Rückenwind ins neue Jahr gestartet. Muss auch ja so langsam was tun, um da unten nicht wirklich arge Probleme zu bekommen. Also das wird eine Aufgabe für Werder. Aber und das wurde in Leipzig im Nachgang auch nochmal deutlich in den Gesprächen mit Spielern und Verantwortlichen. Die können dieses 2:4 schon alle echt gut einordnen. Also da hat keiner gesagt, ey, das war super heute, wir haben unglücklich verloren. Nein, da hat aber auch keiner gesagt, Mist, wir haben riesengrundsätzliche Probleme, wie sollen wir die lösen, sondern die wirkten alle sehr gefestigt und ich glaube, ziehen die richtigen Schlüsse daraus und dann sehen wir am Mittwochabend auch wieder andere Bremer.
Genau, mit frischem Wind, Mittwoch 20:30 Werder gegen Heidenheim, das Flutlichtspiel im Weserstadion. Ihr strickt euch am besten nochmal eine lange Unterhose in grün-weiß. Ist nämlich ganz schön kalt draußen und soll, glaube ich, auch so bleiben, ne, die nächsten 2-3 Tage. Wir sind natürlich dabei, liefern euch dann am Donnerstag den nächsten Nachspiel. Da ich eigentlich mit dir oder ist da Kollege Malte Bürger am Start?
Am Donnerstag wird Malte am Start sein. Ich bin Mittwoch nicht im Stadion und dementsprechend sitzt Malte am nächsten Tag am Mike.
Also Daniel Kutheus sitzt zu Hause wieder unterm roten Heizstrahler, der keiner ist, macht sich's gemütlich. Malte Bürger am Start. Ich danke dir aber, dass du diese Woche heute mit uns quasi eröffnet hast.
Ja, wie immer gerne.
Ja, war mir eine große Freude. Wenn ihr zwischendrin was habt, ihr Lieben, dann schickt eure Stimmen und Meinung rüber an die 0160-98213 dreimal die 8 und die 4. Wenn ihr das gut fandet, lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da, darunter machen wir es ja nicht. War mir eine große Ehre, mit euch in dieses neue Jahr zu starten. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts und sowieso überall dort, wo es Podcasts gibt. Tschüss.
Ciao.